ARD.
Also in der Öffentlichkeit ist es manchmal mir schon echt um die Ohren geflogen, weil die Leute natürlich sich dann die Happen rausholen. Du machst dich dadurch sehr angreifbar.
Ja.
Das ist wirklich auch nicht so gut, aber andererseits, ich bin jetzt hier bei dir und wir wollen ja auch wirklich über das Thema Süchte reden. Und wie soll ich mit dir über Süchte reden oder über mentale Themen, wenn ich nicht ehrlich bin? Das ist viel besser und ich möchte auch, dass andere Leute was lernen, weil ich habe so viel schon durchgemacht und auch erlebt und ich möchte gerne den anderen Menschen was mitgeben und eben auch, dass sie sich mit mir identifizieren können, weil ich verstehe das alles.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einer Schauspielerin, Moderatorin, bekannt aus Film und Fernsehen. Ich sag mal, Traumschiff, Tatort, Rosamunde Pilcher, Immenhof, beim Jedermann war sie dabei, auch bei den Karl-May-Festspielen. Sie ist Filmproduzentin, Mediencoach und auch Buchautorin. Eva Habermann. Moin, Eva.
Ja, moin, moin.
Also eine Menge auf dem Plan, ne?
Ja, und ich freue mich so wieder in meiner Heimatstadt zu sein. Ich bin ja hier aufgewachsen, 39 Jahre habe ich hier gelebt und erst dann bin ich umgezogen.
Und jetzt Berlin. Wie kann das passieren?
Ja, also ich merke auch immer wieder, wenn ich in Hamburg bin, dass ich mich deutlich wohler fühle und die Leute sind so viel angenehmer und netter. Die Leute hier sind einfach höflicher. In Berlin ist jeder so ein bisschen ruppig.
Ja. Ja. Und in Hamburg wird ja dann auch so klischeemäßig nachgesagt, die Leute hier seien so ein bisschen zurückhaltend, distingiert, es ist schwer reinzukommen und so.
Ich sehe das so gar nicht. Nee. Weißt du, ich bin hier aufgewachsen, ich weiß die Hamburger zu nehmen, die haben manchmal ein bisschen trockenen Humor und man muss den einfach nur verstehen. Und ich bin damals eigentlich weggezogen, weil ich 39 Jahre hier gelebt habe und einfach mal in eine neue Stadt kommen wollte. Und Berlin ist halt sehr kulturell sehr interessant und da wird auch viel gedreht und viel Theater, also Kunst, Kultur ist da ein bisschen größer als in Hamburg.
Und machst du das denn auch? Es ist ja immer so, ja, ich will in die Stadt gehen, sagen Menschen, die auf dem Land wohnen, ich will da Kultur genießen und dann sitzt man doch Netflix und chillenmäßig immer jeden Abend auf dem Sofa.
Es ist für mich doch sehr praktisch in Berlin zu wohnen, weil es sehr viele Veranstaltungen gibt, die da stattfinden, also jetzt auch, was weiß ich, Promi-Veranstaltungen oder auch Theaterstücke, die dort aufgeführt werden, wo ich dann mitmache. Also es ist arbeitstechnisch ist es die bessere Stadt für mich jetzt speziell oder auch für Independent-Filme. Da findest du mehr Leute, die wirklich für Kunst arbeiten und sagen, Geld ist mir egal. Die Hamburger sind vernünftiger.
Ach, aber so dieses rote Teppich-Glamour-Ding, da hast du auch Bock drauf, ja?
Es geht. Es ist so ein bisschen Pflichtübung, weil ich fühle mich auf dem roten Teppich immer so ein bisschen, als würde ich etwas spielen. Also ich spiele dann die Diva. Ich gebe dann den Fotografen das, was sie wollen irgendwie und pose dann. Aber es ist immer, ich empfinde es so ein bisschen anstrengend, weil tatsächlich die Fotografen sind auch nicht besonders empathisch und die schreien einen auch an. Die sagen dann, Eva hier, Eva da, Eva guck mal da und jetzt du, wenn ich jemanden dabei habe. Du, wir kennen dich nicht, geh mal aus dem Bild. Also das ist wirklich, das ist halt Business. Und
freundlich formuliert, effizient, aber oder
effizient,
pragmatisch.
Aber es fühlt sich nicht gut an. Es ist nichts zum Wohlfühlen. Ich bin immer froh, wenn ich den roten Teppich hinter mir habe, weil da lauern natürlich auch immer die ganzen Fernsehsender und fragen einen zu den neuesten Sachen, zu den neuesten Tragödien, wer sich gerade getrennt hat oder geschieden oder geoutet hat, was man dazu sagen möchte. Und da ist immer, ich finde diese Interviews immer am allerschwierigsten, weil du komplett unvorbereitet bist darauf, was die dich fragen.
Ja. Aus dem Nichts, aus dem heiteren Himmel kommen dann irgendwie möglicherweise so Kamikaze-Fragen.
Ja, genau, Kamikaze-Fragen. Weil diese Fragen werden dann auch überall immer wieder abgespielt und du sagst so, boah, meine Güte, warum hast du da nicht einen Moment länger nachgedacht oder so. Also das ist wirklich fürchterlich.
Aber Berlin, okay, nehmen wir zur Kenntnis, aber es gibt eine Hamburg-Sehnsucht.
Ja, ich liebe Hamburg. Ich bin ja aufgewachsen draußen in Lemsal, so Alstertal und deswegen, ich hatte so ein bisschen beide. Ich hatte so ein bisschen Landfeeling. Viele sagen ja auch Lemsal, gehört das überhaupt noch zu Hamburg dazu? Tut es. Ist nicht Schleswig-Holstein. Fast. Da kommt ja auch gleich schon Tankstedt und so. Aber deswegen, ich bin so im Grünen aufgewachsen, aber ich hatte es eine halbe Stunde, um hier in die Innenstadt zu kommen.
Wir sprechen heute über ganz viele Themen. Wir sprechen über dein Leben, wir sprechen über Hamburg und wir sprechen über Zerbrechlichkeit von menschlicher Seele auch und ja. von Leben. Und wir sprechen auch über dein Buch, das du geschrieben hast, über Lampenfieber. Das hast du nicht allein geschrieben, sondern mit deiner Kollegin Ida von Wegen. Ja?
Genau, Lampenfieber lieben lernen. Das war auch ganz interessant, da einen Titel zu finden, weil wir wollten nicht schreiben Lampenfieber AD, weil wir wollen nicht sagen, dass Lampenfieber komplett weggeht oder weggehen soll überhaupt, sondern einfach, wie man besser seine Nerven beruhigt, wenn man überdreht ist oder wenn man Angst hat.
Also das Lampenfieber umarmen gleichsam, ja?
Ja.
So ein bisschen. Warum habt ihr das geschrieben?
Warum? Also ich coache auch nebenbei, aber eher dann bei den Imagefilmen, die wir drehen, weil du da oft Leute hast, die noch nie vor der Kamera standen und die wirklich dann Angst haben und gar nichts mehr wissen. Und dann versuche ich denen einfach immer klarzumachen, du musst nichts anderes sein, als du bist. Ich stehe hinter der Kamera, stell dir einfach nur vor, du erzählst es mir direkt, also wie einer Freundin, damit die so ein bisschen aus dieser Situation rauskommen. Ich muss jetzt auf den Punkt heraus funktionieren und ganz toll sein. Ja. Weil die Leute haben immer die falsche, oder haben wir alle, also ich habe das ja auch selber, wenn man auftritt, will man gut sein. Oder wenn man jetzt, keine Ahnung, was eine besondere Ehre hat, dass man einen Schauspielpreis verleiht an jemanden. Also wir wollen alle immer besonders gut sein. Und immer wenn wir gut sein wollen, dann haben wir enormen Stress.
Mhm. Lampenfieber kann ja auch was Gutes sein. Das ist ja ein Symptom einer Konzentriertheit und dass man die Aufgabe auch ernst nimmt. Ja,
ja, natürlich.
Dass man
du bist nur dann nervös, wenn dir etwas wichtig ist.
Genau.
Das ist immer ganz
klar. Und dann schlägt es aber möglicherweise manchmal denn um in irgendwas Toxisches und Übergriffiges. Ja. Und darum geht es in dem Buch, darüber sprechen wir auch über Mechanismen, darum geht es ja auch ja. in eurem Buch. Mal gucken, du warst 39 Jahre in Hamburg, wie viel Hamburg in dir steckt, wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde.
Wow.
Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Alster.
Warum?
Weil die Alster ist, also ich lebe ja oder ich bin ja aufgewachsen in der Nähe, wo die Alster entspringt. Mhm. Also mit der Alster bin ich vertrauter als mit der Elbe.
Mhm.
Deswegen habe ich das Gefühl, dass Alster mehr mein Thema sein könnte.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen. Ich liebe Franzbrötchen.
Die gibt's sind so lecker.
Ja, gibt's auch. Du findest in Berlin alles. Du findest alles. Leider wirklich alles, aber die Franzbrötchen in Hamburg sind schon was ganz Besonderes.
Stichwort Kultur, Elbphilharmonie oder Molotow?
Elbphilharmonie.
Mhm.
Ich höre mir da sehr gerne Konzerte an, weil auch die Akustik so toll ist und das ist wirklich also einfach immer was ganz Besonderes.
Mhm. Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt?
Schanzenflohmarkt.
Ja.
Ich finde das viel süßer und viel kuscheliger und ich mag das gerne, wenn es nicht ganz so schickimicki ist. Auch wenn vielleicht nach außen man denkt, ja, Schauspieler sind alle irgendwie
Glamour
genau.
ja,
und so
ja,
weiter.
Ja.
Aber ich mag es auch gern bodenständig.
Mhm. Abaton oder Cinemax?
Abaton.
Ja.
Im Abaton haben sie so schöne Filme und ich schaue einfach gerne Filme in Originalsprache an. Ich schaue sogar Filme auf Koreanisch an mit Untertitel. What? Nein, deswegen zum Beispiel hast du Squid Games
ja,
gesehen?
Ja, super auf Koreanisch.
Ja, aber ich habe es in der Originalsprache gehört, weil es gibt dir viel mehr. Du verstehst das. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, weil die Schauspieler wirklich in der Situation sind und auf Deutsch wird das dann so verwässert.
Es gibt gute Synchronsprecher, aber häufig ist das ja so, dass die dann überspielen, auch überintonieren. Und wenn man das dann isoliert, die Tonspur betrachten würde, wenn man denken, wie verhaltensgestört ist der denn eigentlich gerade?
Nee, es wird dann einfach so glatt. Es gibt wirklich tolle Synchronsprecher und du musst ja als Synchronsprecher auch wirklich dich in die Situation versetzen und das auch nochmal wirklich nachspielen und fühlen, weil du hörst alles in der Stimme. Du hörst ja sogar, guck mal, wenn mein Freund mich anruft und ich sag, hallo, dann merkt er, Eva ist nicht gut drauf. Deswegen, wir hören das. Und es ist einfach was anderes, wenn du physisch da dabei warst und das gespielt hast. Wir können, also ich denke, ein Synchronsprecher kann nie hundertprozentig das so wiedergeben, wie es ursprünglich war.
Du bist in Hamburg aufgewachsen, haben wir schon gehört. Das klingt auch sehr idyllisch im Norden von Hamburg, so ein bisschen dörflich. Alster in Steinwurfweite sozusagen. In dem Buch, in dem Lampenfieberbuch erzählst du, dass du eher ein ängstliches Kind warst, Monster in Büschen vermutet hast und so. Also war das so? Also warst du eher so ein zurückhaltendes Mädchen?
Ich bin ein sehr kreativer, sehr fantasievoller Mensch. Und je mehr Fantasie du hast, desto mehr kannst du dir natürlich auch Sachen ausmalen, die eventuell nicht schön sein könnten. Und als Kind war es schlichtweg so, dass Ich bin auch jemand, der einfach sich nicht ganz so gut schützen kann gegen äußere Reize. Das heißt, auch wenn ich unter vielen Menschen bin, das strengt mich auch an. Mhm. Und deswegen als Kind habe ich zu allem erstmal gesagt, Angst. Ich habe zu Sachen, also egal was, ob es ein Auto war oder ein Flieger, ich habe hingezeigt, habe gesagt, Angst. Warum? Weil natürlich meine Mutter dann zu mir gesagt hat, hast du Angst? Und daraufhin dachte Eva, alles heißt Angst. Mhm. Und deswegen, also ich bin einfach sehr sensibel, sagen wir es vielleicht so, und dadurch auch mehr dafür, also ich habe eine Prädisposition dafür, einfach auch mal mehr Angst zu haben oder mehr zu fühlen als andere Menschen teilweise.
Dann hast du aber, und das fand ich ganz interessant, in dem Buch habe ich es gelesen, dann aber auch Mechanismen, so wie du in deinem Buch, das du geschrieben hast, ja auch Mechanismen entwickelst und anbietest und vorschlägst, denn du hast jemanden erfunden, Anna.
Ja, genau. Anna hieß
Anna,
die
also,
Anna.
Mit
das
einem
ist ja
N.
nicht schlimm, mit einem N. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe immer bei uns im Garten gespielt, dass ich ein Mädchen wäre, das von zu Hause weggelaufen ist, weil dort Krieg herrscht. So ein bisschen wie bei Holbein, immer ja. Gut gegen Böse. Und dann habe ich immer im Garten gespielt, dass ich da irgendwie alleine mich durchschlagen muss und dass da lauter Monster gibt. Und aber das war für mich, ich habe dann eben auch, das beschreibe ich auch im Buch, eine Art Landkarte entworfen für den Garten, hinter welchem Rhododendronbusch welche Gefahr lauert. Mhm. Weil es hat mir geholfen, mir vorzustellen, dass ich weiß, wo die Gefahr lauert. Dass zum Beispiel der Feuerlöwe, wenn der rauskommt, der sägt alles ab, was auf einem Meter Höhe ist. Da musst du eigentlich nur höher ins Baumhaus rein. Mhm. Also ich habe versucht, meine Angst so ein bisschen zu kategorisieren und einzuteilen, um sie besser auch zu verstehen.
Machst du das heute auch noch?
Ich glaube auch durch dieses Buch Lampenfieber lieben lernen, das war auch ein Bestreben von mir, neben dem ich auch coache eben, dass ich festgestellt habe, dass Menschen am meisten damit strugglen, vor einer Kamera aufzutreten, weil sie Ängste haben. Und ich versuche es heute einfach, ich bin einfach immer, egal auf was, immer sehr gut vorbereitet oder auch bei Theaterstücken, dass ich das wirklich alles schon, also ich kann meinen Text komplett schon bei der ersten Probe. Mhm. Ich muss so ein bisschen eine Art Struktur erstellen, um mit Sachen besser klarzukommen, sie mir einteilen. Und ich habe damals eben diese Figur Anna, das war für mich so mein Gegen, also so das Idol, was ich gerne gewesen wäre. Die war so stark und furchtlos. Und manchmal, wenn ich dann eine Situation hatte, wo ich echt mich gefürchtet habe davor, da dachte ich mir so, jetzt bin ich ein bisschen mehr vor wie Anna, die kann alles und die kommt da klar und die ist eine Kämpferin, so ein bisschen wie eine Art weiblicher Robin Hood.
Und wie war das in deinem Freundeskreis? Also als du aus der Schule kamst, verschwand dann Anna oder wie bist du da aufgewachsen?
Anna, ich habe auch über Anna Geschichten aufgeschrieben. Also weil meine Mutter meinte, schreib das doch mal auf, du hast ja so viel Fantasie. Ich nutze sie heutzutage nicht mehr, weil Anna und Eva sind ein bisschen besser zusammengewachsen. Mhm. Und Eva ist auch ein bisschen erfahrener jetzt und muss ein bisschen weniger Angst haben.
Wenn man sagt, okay, hab Angst, ist für mich Angst, auch für Öffentlichkeit vor vielen Menschen, das ist ein Thema für mich. Und dann entscheidest du dich trotzdem für einen Beruf in der Öffentlichkeit, vor der Kamera, auch in Drucksituationen. Hätte man nicht auch sagen können, ja, das ist möglicherweise nichts für mich?
Das ist eine total gute Frage, weil das ist auch ein Teil an mir. Einerseits, ich liebe es halt zu spielen und andererseits ist es mir manchmal zu viel, aber ich muss es dann für mich, ich versuche dann also eben auch Situation roter Teppich, da denke ich mir dann auch, ich bin jemand anders. Aber ich mag an dem Beruf, an meinem Schauspielerberuf mag ich gern, dass du die Möglichkeit hast, neue Perspektiven einzunehmen und dass du Rollen spielst, die eine komplett andere Sichtweise haben auf die Dinge. Und dass es nun in der Öffentlichkeit auch noch stattfindet. Insgesamt mein Lampenfieber ist besser geworden, nachdem ich viel Theater gespielt habe. Weil es ist wirklich auch bei Lampenfieber oder Nervosität oder Angst, es ist, je öfter du etwas erlebst, desto mehr erkennst du, dass du davon nicht sterben wirst, dass nichts Schlimmes passiert. Deswegen, also es ist einfach so, je öfter du etwas machst, desto mehr härtest du deinen Körper irgendwie dagegen ab, dass du sagst, okay, das ist alles nicht so wild und mir passiert hier nichts.
Es gibt ja in eurem Buch auch so Testimonials, also Erlebnisberichte von Schauspielern und von Sportlern. Und Markus Majowski, ne?
Ja.
Der ist ja mal ohnmächtig geworden.
Ja.
Also das gibt ja schon so Horrorstories.
Ja, da, ne? Das kann ich mir aber total gut vorstellen, weil du einfach, wenn du enorm unter Druck stehst und den Druck machst du dir letztendlich selber.
Ja, also da drei Rollen gleichzeitig am Start.
Ja, genau. Und das ist dann halt auch, du hast dann wahrscheinlich auch die Nervosität, dass du denkst, oh Gott, hoffentlich verwechsel ich das jetzt nicht. Und es ist einfach zu viel. Du musst im Leben lernen, also habe ich jetzt auch lernen müssen, du musst deine Grenzen kennen. Du musst wissen, das ist mir zu viel und das nicht. Und ich denke, drei Stücke auf einmal ist einfach Wahnsinn, weil du kannst also drei Rollen, drei verschiedene Texte, das ist dann auch so. Und ich kann mir das vorstellen. Und das Interessante ist bei diesem in Ohnmacht fallen, das ist ja wie ein Blackout, nur nochmal getoppt davon. Ja. Und der Blackout ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Unser Körper merkt, da wird jetzt viel zu viel Cortisol ausgeschüttet und alles Mögliche. Und der macht dann eine Bremse rein. Das ist wirklich vom Körper so gedacht, dass die Hirnzellen nicht kaputt gehen, so komisch es klingen mag.
Hattest du das mal, ein Blackout?
Ich hatte schon öfters mal ein Blackout. Aber ich empfinde es nicht als so schlimm, weil ich denke immer, mir fällt schon was ein, weil ich bin sehr schnell im Kopf und wenn dann eine Situation ist, auch auf der Bühne, wo ich dann gerade nicht weiter weiß, da helfen sich die Kollegen sehr stark miteinander. Du sagst dann einfach, wolltest du mir nicht gerade was erzählen von deiner Mutter? Oder so, damit er weiß,
er wollte, wie es weitergeht.
Aber es fällt niemanden auf. Und die Erfahrung zu machen, dass du einen Blackout hast oder dass du Text vergisst und dass kein Mensch das merkt im Publikum, ist eine sehr beruhigende.
Das ist eine beruhigende. Wir hatten mal vor einiger Zeit hier in Hamburg und vor allem, ich meine, in den Kammerspielen, da war so ein Blackout und da kam die Schauspielerin, der Schauspieler kam einfach nicht wieder rein. Und das war, und dann war es aber, niemand hat gesagt, oh, schlechter Schauspieler oder so, sondern das war ganz großes Mitgefühl.
Ja,
im
ja,
Saal,
das ist
natürlich.
So, das ist so krass, weil letztendlich wir denken auf der Bühne, wir müssen irgendwie perfekt sein und toll und eine Version von uns selber, die besser ist. Mhm. Und das ist eben das, was gar nicht gewünscht ist. Wir wollen nahbar sein und das Publikum braucht niemanden, der perfekt ist. Und wenn jemand Fehler macht, das Publikum verzeiht, das findet das sogar sympathisch,
ja,
weil
menschlich.
Sie einfach sagen, die ist so wie ich. Wir wollen keine Übermenschen sehen, die einfach super toll sind.
Im Buch schreibst du, wenn du Lampenfieber hast und nervös bist, wackelst du mit dem Kopf. Dein Kopf ist gerade ruhig, das heißt im Augenblick alles gut.
Ja, der Kopf wackelt dann, wenn du, also weißt du, bei mir sitzt die Angst meistens wenn im Nacken, das sagt man ja auch so. Und wenn der Nacken dann so verspannt ist, dass er komplett dicht hält und du weißt, also das passiert mir, wenn er vor der Kamera und du weißt, die Kamera ist gerade wirklich ganz, ganz nah auf dir drauf und du weißt, ich darf jetzt nicht wackeln, ich soll nicht nervös sein, gerade dieses ich darf jetzt nicht, dann machst du es erst recht. Das ist einfach, das passiert dann, aber das ist eigentlich aufgrund von einer Verkrampfung im Nackenmuskel.
Mhm. Ah, okay. Ihr seid ja für das Buch auch wahnsinnig in Hirnforschung eingestiegen, so ein bisschen Hirnforschung. Also ihr habt euch da richtig auch schlau gemacht und gebt dann auch so Handlungsvorschläge, wenn man zum Beispiel eine Panikattacke oder sowas hat. Was machst du, wenn du merkst, oh, jetzt wird's brenzlig?
Jetzt wird's brenzlig. Eigentlich, was mir wirklich hilft, ist mich kurz rausnehmen. Ich muss wieder bei mir ankommen. Also zum Beispiel sei es einfach, dass ich nochmal kurz vor die Studiotür gehe und nochmal durchatme. Was mir auch noch hilft, ist, also was ich bei normaler Anspannung mache oder wenn es mir gut geht, dass ich, bevor ich auf die Bühne gehe, dass ich am Handy so Candy Crush spiele oder Tetris, weil das mich komplett ablenkt davon und gleichzeitig mir auch Spaß macht. Mhm. Also wenn es wirklich schlimm ist, also ich wirklich nervös bin, hilft es mir wirklich, mich hinzusetzen und eine Achtsamkeitsübung zu machen. Also dass ich wirklich nur auf meinem Atem achte oder dass ich darauf achte, was ich höre, aber also der Tipp ist eigentlich immer wieder, je nervöser du bist, desto mehr musst du wieder bei dir selber ankommen, damit du nicht den Boden unter den Füßen verlierst und wirklich dann Angst vor der Angst entwickelst.
Mhm. Wie zerbrechlich bist du?
Ich?
In deiner Geschichte, in deinem Leben?
Also ich habe irgendwie so zwei sehr starke Pole. Ich bin sehr stark und habe einen großen Willenskraft und bin auch sehr klar in dem, was ich will. Und ich bin aber auch dieses zerbrechliche, ängstliche, weil ich bin jemand, ich habe bestimmt in meinem Leben schon über 15 Mal eine Depression gehabt. Dazu gesagt ist, Depressionen sind wirklich fürchterlich, sind wirklich super unangenehm. Das Schlimme ist, du bist eh schon irgendwie angeschlagen und dann kommt obendrauf noch die Depression. Aber das ist tatsächlich auch sehr vererbbar. Also meine Mutter war auch depressiv und am wichtigsten ist dann, dass du das weißt und dass du mit dir selber ein bisschen behutsamer umgehen musst, dass du sagst, ist das jetzt wirklich wichtig? Muss ich da wirklich hin? Muss ich das auch noch machen? Eben das, wo du gerade gesagt hast vorhin mit Markus Majowski, wo dein Ohnmacht gefallen ist, wo man sich sagt, ist das jetzt wirklich, also nötig oder nicht? Wie viel kann ich mir zumuten und wie viel nicht? Und das ist so ein bisschen, womit ich eben auch jeden Tag eigentlich zu tun habe, eben wie ich mein Nervensystem so regle, dass es mir gut geht, dass ich in der Mitte bin und nicht also in dem ganz starken, also sagen wir mal so mit dem leicht hypomanischen und nicht in dem depressiven. Und du musst eigentlich immer gegenlenken und es ist immer, hat immer was mit Nervenberuhigung zu tun. Mhm.
Du sagst, es liegt auch in der Familie, du bist auch offen, hast ja es offen schon angesprochen, dass das auch, dass du Erfahrungen mit deiner Mutter gemacht hast. Also, ja. Dass sich das auch schon von Kind geprägt hat. Hast du das gespürt auch damals hier in den Alsterdörfern, in den Walddörfern? Also, dass dein Leben anders war, als das deine Mitschülerin?
Ich hab's in der Schule gemerkt, dass ich manchmal Phasen hatte, wo ich keine Lust hatte, mit irgendjemand zu sprechen und mich total absondern musste. Und dann gab's Phasen, wo ich sehr, sehr offen war und sehr gesprächig. Also ich habe da schon gemerkt, dass das so ein bisschen, also sich schon abwechselt bei mir, also immer so ein bisschen zu viel ist oder zu wenig von der Energie her. Was aber für die Umwelt wirklich sehr schwierig ist, weil wenn dich jemand so kennt, so ba 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 ba, und dann kommst du auf einmal als kleines zerbrechliches Etwas an, wissen die Leute gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also ich habe das schon immer gewusst. Ich habe eh eine sehr, also was weiß ich, eine interessante Geschichte. Ich habe auch die 8. Klasse übersprungen.
What?
Also ich bin von der 7. direkt dann in die 9. gegangen, was aber ein großer Fehler war. In dem Alter, man sollte Kinder nicht überspringen lassen, weil es ist wirklich so, die anderen Schüler sagen dann alle, oh Gott, ist die Superstreberin. Und du klaust dir ein Jahr Entwicklungszeit, das ist so wichtig. Und
es geht ja nicht nur um Mathebildung und
nein.
So. Es geht ja um Herzensbildung in der Schule.
Und auch wirklich auch Bonding, weil gerade mit deiner Peer Group, das ist so wichtig.
In der Zeit, 7. Klasse, genau. In der Teenager.
Und das ist total, also für mich war das Überspringen tatsächlich sehr traumatisierend, weil ich bin aus einer Klasse gekommen, wo mir alles leicht fiel in der Schule. Ich musste nicht viel lernen. Meine Mitschüler kannten mich. Wenn es irgendwie eine schwierige Frage gab, hieß, ja, Eva weiß das schon, aber es war. Eva weiß das schon, das war so akzeptiert. Und dann, als ich eben als jüngeres Mädchen, als 12-Jährige auf einmal bei den 14-Jährigen irgendwie in der Klasse war, war es auf einmal so, die hatten auch schon ganz andere Themen. Es war wichtig, dass man Jungs gefällt und dies und jenes. Und
du warst doch Kind.
Ja, für mich war das ganz schwierig, weil also die Mädchen sagten immer, oh, die nimmt uns die ganzen Jungs weg, aber die Jungs wollte ich gar nicht. Also ich fand Jungs blöd und die Mädchen waren eifersüchtig. Es war total verrückt. Die Lehrer alle haben dann noch dazu beigetragen, so, oh, die Eva ist so eine tolle Schülerin und so eine schlaue, alle so nur Wirkkotz, kannst du dir vorstellen. Also das war für mich auf jeden Fall sehr schwierig und es war unnötig. Es war unnötiger Stress. Du musst dir doch nicht zusätzlichen Stress besorgen, den du gar nicht, also wozu?
Sehr viele, auch tatsächlich deine eigene Baustellen. Und dann hast du, lebst du mit einer Mutter, die auch Probleme hat. Und du gehst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast ihr auch versucht zu helfen. War das nicht auch eine Überforderung als Kind?
Ich war als Kind auf jeden Fall überfordert davon, weil du bist ja als Kind nicht die Therapeutin deiner Mutter. Und wenn deine Mutter dann mit 4, also wenn du 4 bist, zu dir sagst, ich will sterben, das ist der Mega-GAU. Das heißt, oh Gott, dann ist die weg und du kriegst Angst. Also das hat sich natürlich auch, das hat sich darauf auch ausgewirkt einfach. Weil wenn deine Mutter immer sagt, ich will nicht mehr hier sein und ich gehe jetzt oder ich fahre in den nächsten Teich rein, in Bredenbecker Teich in dem Fall, das ist sehr bedrohlich. Also das war für mich eine Überforderung. Du hast dann zwei Sachen. Du bist einerseits, bist du sehr früh sehr erwachsen, aber es ist auch nicht wirklich auf natürliche Weise gewachsen, weil du musst für jemand anderen stark sein, dabei bist du gar nicht so stark.
Für den, der eigentlich für dich stark sein sollte in einer idealen Welt.
Ja, ja. Aber das, also ich kann es meiner Mutter auch gar nicht vorwerfen, weil Depressionen sind eine Krankheit. Und es ist wirklich so, mein Vater, also wirklich, der ist Jahrgang 32 gewesen, der hat das nicht verstanden. Und natürlich hat sich dann meine Mutter jemanden ausgesucht, bei dem sie sich ausheulen konnte. Und ich habe sie sicherlich auch auf meine Art und Weise stabilisiert, weil ich dann gesagt habe, Mama, das Leben ist doch schön und überhaupt und komm. Also ich habe sie aufgebaut, aber du bist auf jeden Fall überfordert. Und was am wichtigsten ist daran, du lernst dadurch, deine eigenen Bedürfnisse extrem zurückzustecken. Weil wenn ich jetzt auch noch traurig bin oder auch noch wütend bin, das wird ja dann alles noch viel, also viel zu viel für meine Mutter.
Wenn du so gut in der Schule warst, hättest du ja auch jeden NC wahrscheinlich bekommen oder gerissen und hättest auch Medizin studieren können. War der Wunsch dann auch in die Medien zu gehen, du hast ja schon sehr früh auch so Kinder- und Jugendsendungen moderiert, war das auch so ein Eskapismus, eine Flucht sozusagen hin zu einer Beschäftigung in eine andere Welt möglicherweise?
Du bist sehr gut. Genau. Willst du nicht erst mal im Psychologe arbeiten? Alles, was du fragst, ist bisher sehr gut. Also auch mit der Kindheit und so weiter. Ja, es ist in dem Sinn etwas, was mir vertraut ist, nämlich Rollenspielen, also auch stark sein, wenn du gar nicht stark bist. Also in dem Sinn, was ich gerade gesagt hatte mit meiner Mutter. Aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend und es hat mich immer so schon interessiert, wie Menschen ticken. Wir Menschen sind so vielschichtig und so spannend. Also ich glaube, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre oder Moderatorin oder Produzentin, dann wäre ich Psychologin geworden, weil es mich wahnsinnig interessiert.
Ja, du bist ja ganz analytisch und ganz reflektiert und du weißt, worum es geht und du weißt, das passiert jetzt mit mir und das ist ja der Schlüssel möglicherweise.
Ja, ja.
Also, dass man
dass dieses Erkennen, warum, was man hat, das war uns auch in dem Lampenfieberbuch extrem wichtig, erstmal zu erörtern, was ist es, wovor haben wir Angst? Und das ist, also ich sage es jetzt auch nochmal kurz, das ist nämlich völlig auf der Hand liegend. Wir Menschen, wir sind es gewohnt, dass wir zu einer Gruppe dazugehören wollen. Alleine hätten wir also in der Steinzeit nicht überleben können. Und deswegen birgt es immer eine Gefahr, wenn wir uns vor anderen äußern, dass eventuell die Gruppe es eben nicht gut findet und wir haben Angst, ausgestoßen zu sein und alleine außerhalb der Höhle vom wärmenden Feuer irgendwo in der Wildnis dann zu verkümmern und uns alleine mit den Problemen, also jetzt mit Säbelzahntigern auseinanderzusetzen. Also es ist wirklich tatsächlich, ist es die Angst, ausgestoßen zu sein und dann alleine zu sein.
Und dann gibt es ja Bewältigungsmechanismen und da gibt es Sonne und solche Bewältigungsmechanismen.
Ja, es gibt gesunde und es gibt nicht so gesunde. Es gibt Sachen, die kurzfristig funktionieren, die sogar sehr gut funktionieren, nur nicht auf die lange Frist oder so. Weil viele fragen mich dann immer, ja, aber komm Eva, so ein Glas Sekt irgendwie davor ist doch okay. Ich sag, ein Glas Sekt davor ist natürlich okay, aber also, was soll's? Aber letztendlich hast du danach nie das Gefühl oder dieses Erfolgserlebnis, ich habe das alleine geschafft, ohne den Sekt. Mhm. Und das Problem ist eben auch bei Sekt, wenn du jetzt versuchst, du bist irgendwie in einer halben Stunde dran, dann trinkst du irgendwie vor deinen Sekt, dann bist du aber vielleicht doch erst in eineinhalb Stunden dran, dann bist du schon wieder müde.
Ja.
Also es ist sehr schwer steuerbar. Also alles, was du aus dir selber nehmen kannst, ist das Beste, was du tun kannst, weil du bist natürlich dann auch wacher und klarer, wenn du keinen Sekt getrunken hast.
Ich hätte ja schon Angst vor minimalem Kontrollverlust.
Dein Körper stellt dir ein ganzes Paket an Hormonen zusammen, dann eben Adrenalin und Cortisol und alles, was dich irgendwie aufpumpt. Und das ist nicht so gut, da was draufzuschütten. Beziehungsweise was soll's, aber immer, nicht keine gute Idee.
Wir sprechen ja in diesen Tagen im NDR über das Thema Sucht. Und Sucht ist ja gerade, wenn man so eine Anfälligkeit in sich selbst und seiner Psyche, in seiner Seele spürt, der versucht, das zu kompensieren, ja, und das irgendwie auszugleichen, sich selbst stärker zu machen. In
Wahrheit. Ja, ja.
Und welche Erfahrung hast du mit diesem Thema gemacht?
Also, meine beiden Eltern waren in dem Sinn süchtig. Mein Vater hat abends immer 2-3 Flaschen Weißwein getrunken.
Oh, das ist wirklich viel, ja.
Meine Mutter hatte so, konnte ihre Emotionen immer schlecht kontrollieren. Also die hat sehr viel so, also Benzos genommen, Diazepam oder so. Also ich habe zwei Eltern, die beide schlechte Coping-Mechanismen hatten. Also die einfach, sobald sie irgendwie sich nicht so richtig gut fühlten, das zwickt und zwackt, dass sie eben statt, dass sie dann gesagt haben, ich gehe das Problem an oder was stört mich gerade, lieber irgendwie was nehmen, dann ist wieder alles gut. Deswegen, da gibt es auch eine Prädisposition und das ist wirklich schwierig, weil natürlich bin ich jetzt auch jemand, der verlockbar ist, aber ich versuche immer alles irgendwie, wo, wenn ich zu viel von etwas haben will oder wenn ich das Gefühl habe, das hat mich jetzt unter Kontrolle, dann gebe ich meine Freiheit auf. Deswegen, ich will nicht, dass mich etwas kontrolliert. Also das Einzige, was mich derzeit suchtmäßig wirklich kontrolliert, sind Zigaretten. Und ich habe das auch schon immer wieder aufgehört. Aber da müsste ich dran arbeiten. Das ist wirklich, also weil Zigaretten, da bist du ja auch noch physisch dann auch abhängig davon.
Bist du, wir haben gerade schon im Vorgespräch, du kamst hier mit so kleinen Shoppingbags mit rein und gesagt, also Shopping, es gibt ja nicht nur Alkohol und Drogen und so, es gibt ja sozusagen, man kann auch bei Gaming oder ja. Video oder ja. Netflix oder es gibt ja ganz viele Süchte. Bist du, spürst du das, dass du für so etwas anfällig bist, dass du sozusagen die Frage der Dosierung nicht ganz im Griff hast oder so?
Wenn du eine Veranlagung hast wie ich, die eher also Richtung Bipolar geht, ohne jetzt, dass Bipolar völlig irre ist, dass du irgendwie total übertrieben gut drauf bist und auf einmal irgendwie eine Yacht kaufst, obwohl du sie dir nicht leisten kannst. Oder jetzt in einer Depression, dass du halt nicht mehr leben willst. Bei mir ist das alles so ein bisschen nicht ganz so stark, aber tendenziell. Ich merke zum Beispiel, das hat eben auch was mit meinem inneren Zustand zu tun. Ich merke, wenn ich in eine Richtung so von diesem Hypomanischen gehe, dass ich wahnsinnig viel einkaufe. Wenn ich also sehe, dass ich zu Hause irgendwie 12 Päckchen und dann 20 Päckchen stapeln, dann weiß ich, Eva, du musst jetzt auf die Bremse drücken. Also für mich ist das dann so äußere Anzeichen von okay. Ja. Und das ist insgesamt, das wirst du auch bei allen Menschen treffen, die bipolare Veranlagung haben. Also auch so dieses, dass man eben sowohl also von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt bist. Aber wenn du in der guten Phase bist, hast du das Gefühl, du kriegst von allem nicht genug. Du willst das haben und die Leute gehen feiern und so weiter. Das ist auch eben dann bei mir auch. Also ich bin sehr viel vernünftiger, wenn ich drunter bin, also wenn ich in der leicht depressiven Phase bin, als wenn ich in der hypomanen Phase bin.
Sehr viel reflektierter wahrscheinlich dann irgendwie.
Ja, auch genau. Auch wirklich auch vorbereiteter. Wirklich, wenn du hypomanisch bist, dann gehst du irgendwo hin, hast dich null informiert, hast überhaupt keine Ahnung, weil
wird
du
schon.
Denkst, wird schon. Es wird
ich
alles.
Kann das doch.
Es ist, genau, eine, ja, genau. Es ist eine super Haltung, aber es ist, du musst beides kombinieren. Und das versuche ich eben immer wieder daran zu arbeiten, dass ich das mitnehme aus den Depressionen, was ich in den hypomanen Phasen nicht so habe, dass es so ein Gesamtpackage wird. Weil wenn du gut drauf bist und dann noch gut vorbereitet und vorsichtig bist, dann bist du richtig gut.
Du bist ja, man spürt das, sehr offen, sehr reflektiert, aber auch nach außen hin, auch was Privates angeht, ja?
Ja.
Also was auch Familie angeht und so, was Brüche angeht. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist es nicht nur die Instagram-Schokoladenseite.
Ja, ich finde das aber auch nicht interessant. Also mich selber interessieren auch Menschen. Also eigentlich mich, wenn mich jemand interessiert, der muss wenigstens ein Problem haben. Ich liebe Menschen mit Problemen. Ich bin sofort da, weil ich kann mich damit auch identifizieren oder... Ich glaube, das ist auch etwas, alles, wenn alles fein ist, das interessiert mich selber auch nicht so.
Welches Feedback bekommst du auf diese Art zu kommunizieren, zu sein, auch in der Öffentlichkeit zu stehen?
Also in der Öffentlichkeit ist es manchmal mir schon echt um die Ohren geflogen, weil die Leute natürlich sich dann die Happen rausholen. Du machst dich dadurch sehr angreifbar.
Ja.
Das ist wirklich auch nicht so gut, aber andererseits, ich bin ja jetzt hier bei dir und wir wollen ja auch wirklich über das Thema Süchte reden. Und wie soll ich mit dir über Süchte reden oder über mentale Themen, wenn ich nicht ehrlich bin? Das ist viel besser. Und ich möchte auch, dass andere Leute was lernen, weil ich habe so viel schon durchgemacht und auch erlebt und ich möchte gerne den anderen Menschen was mitgeben und eben auch, dass sie sich mit mir identifizieren können, weil ich verstehe das alles.
Wann ist der Punkt da, dass man Lampenfieber nicht mehr oder Ängste nicht mehr selbst behandeln kann, sondern dass man es einfach nicht alleine schafft? Das ist ja wahrscheinlich der allergrößte Schritt. dass man sich eingestehen muss, man hat nicht mehr diese Souveränität, das selbst alleine in den Griff zu bekommen.
Natürlich musst du dich auch damit auseinandersetzen, warum ist es so, dass ich, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich öffentlich spreche, dass ich so wahnsinnige Zweifel habe an mir selber. Natürlich hat es auch was dann mit dir selber zu tun. Mhm. Und dass du dich dann merkst, oh nein, die anderen könnten das und das denken. Das Wichtigste ist, dass du, wenn du merkst, irgendetwas blockiert dich in deinem Leben total, dass du dir dann Hilfe suchst und dass du auch sagst, ich bin jetzt nicht zu stolz, das zu tun, sondern ich bin vernünftig und mach das, weil ich das nicht so weiterhin beibehalten möchte, wie es jetzt gerade ist.
Weil man mit einem körperlichen Leiden vergleichbar auch zum Arzt gehen würde.
Genau.
Es ist ja so, ich kenne das auch, ich hatte eine Phase, wo ich gar keine Auftrittsangst hatte, sondern wo ich einfach ungern, also ich hatte Angst vor Kontrollverlust, wenn ich in einem Konzertsaal sitze, sitze ich gern am Rand in Ausgangsnähe. Und dann ist mir schon klar geworden, also so sensibilisiert sind wir, glaube ich, in der Gesellschaft, oder? Dass man weiß, aha, das ist Symptom für etwas anderes. Wissen wir schon genug oder immer mehr über psychische Gesundheit und den Wert von psychischer Gesundheit?
Es entwickelt sich gerade alles in eine gute Richtung. Also dass auch eben, dass psychische Gesundheit viel mehr thematisiert wird, dass man viel öfter auch, also viel besser mit dem Thema umgehen kann, dass man auch in der Öffentlichkeit sagen kann, dass man Depressionen hat oder Ängste, weil es ist normal. Mhm. Wir haben das alle und die Welt ist auch durchaus sehr stressig, also auch wenn die ganzen News, die auf uns einprasseln. Deswegen es ist es ganz wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen psychischen Gesundheit auseinandersetzen. Mhm. Ich möchte das Leben ans Herz legen, weil es auch einfach spannend ist, sich selber zu reflektieren und sich selber besser kennenzulernen.
Sich reflektieren, sich organisieren. Wir haben schon am Anfang gehört, was du alles gemacht hast und was du alles machst. Wie organisierst du dich? Also bist du gut im Organisieren?
Ich bin ein fantastischer Organisator. Ich kann wirklich, also wenn ich irgendwas kann, dann kann ich gut organisieren, weil ich kann sehr viel gut Sachen gleichzeitig im Kopf haben und zu gucken, also jetzt nicht gleichzeitig machen, aber ich habe einen ganz guten Überblick immer und weiß, was wir alles noch brauchen oder wenn ich einen Dreh organisiere, ich weiß einfach, ich muss das noch machen und das noch machen, das noch machen. Das Ding, ich kann es dann aber an niemanden anders übergeben, weil ich bin die Einzige, die Bescheid weiß in dem Moment.
Ja, ja.
Aber ich kann, also organisieren kann ich fantastisch.
Das heißt, Regeln sind auch wichtig, aber ich habe von einer Regelbrecher-Situation gehört, die dazu geführt hat, dass du mal im Club rausgeschmissen wurdest.
Ja, ja, oh, das war bei Sören Bauer bei Movie Meets Media in Berlin auf der Berlinale. Da war das immer so eine große Veranstaltung beim Ritz-Carlton und alle wollten rein und die Tür war da entsprechend auch sehr kritisch und man musste ein Band haben und man musste auch seine ganzen Begleitungen mit Namen angeben. Und ich hatte bereits eine Begleitung und dann habe ich unten im Foyer habe ich eine junge Schauspielerin getroffen, die war 18 und ich habe einfach so gesagt, dann so aus dem Gefühl raus, ja, die lassen mich oben rein, du kannst hier mein Band haben, das passt schon. Ja. Also dann war meine Begleitung und sie waren dann bereits oben, also man musste halt immer hochgehen und dann bin ich so ganz vergnügt da hochgegangen, dachte mir, die lassen mich durch. Dann wollten die mich nicht durchlassen, weil ich kein Band hatte. Dann habe ich noch versucht, so an denen vorbeizulaufen, weil da war schon der rote Teppich in Sicht und die Fotografen winkten mir schon zu, Eva, komm her. Und dann hat er aber gesagt, nein, Sie haben kein Band, Sie müssen jetzt gehen und Sie haben versucht hier selbst reinzukommen, ohne dass Sie ein Band haben. Und dann haben die mich wirklich von zwei Seiten geschnappt und mich die ganze Treppe runtergetragen. Es war wirklich ein toller Abgang. Aber was mich so gefreut hat in dem Moment, was ja oft ist, wenn blöde Sachen passieren, passiert wieder was ganz Tolles als nächstes. Unten stand Herr Wedel. Der schaute mich sehr fragend an, also Dr. Dieter Wedel, mit dem hatte ich auch schon gedreht, mit einem Regisseur. Und dann hat er zu mir gesagt, als ich runter da getragen wurde, was machen Sie denn hier? Ich so, Herr Wedel, ich werde gerade rausgeworfen. Was machen Sie hier? Oh, ich war da oben, da kenne ich ja gar keinen. Da sind ja lauter Leute nur vom Dschungelcamp. Da habe ich gesagt, ist ja super, dann wollen wir nicht was gemeinsam machen. Und dann bin ich mit Dieter Wedel und mit seiner Freundin irgendwie noch in eine Bar gegangen. Und ich hatte eine super Nacht, ich hatte wirklich Spaß. Und das sollte dann einfach so sein. Aber Aber es war wirklich schön. Es stand dann natürlich am nächsten Tag auch groß in der Zeitung und so. Aber es war auch, ich verstehe das doch, wenn die Anweisung haben, ohne klar. Band kommt keiner ja. rein, kommt keiner rein.
Das ist ja ein Job.
Das ist ihr ja, Job und es ist auch gut, dass es ihr Job ist. Und ich muss sagen, ich hatte da auch ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein und gedacht, oh, ich krieg das hin. Und ich dachte auch wirklich, sowas Blödes, als ich dann da stand, die haben entdeckt, dass das Band, ich kein Band ja. habe, dachte ich mir, ich presche jetzt an denen vorbei nach dem Motto, ob die mich jetzt verfolgen. Oh ja, sie haben mich dann verfolgt. Mhm.
Also bist du so eine Regelbrecherin? Also wie ist es zum Beispiel Schwarzfahren oder so?
Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich also es ist, dann habe ich durchgehend eine leichte Anspannung in mir. Mhm. In dem Fall war es nicht die schlimmste Regelbrechung, weil ich ja andererseits hätte ich mit Sören Bauer direkt kommuniziert, hätte ich gesagt, hör zu, ich habe jetzt mein Bändchen.
Band.
Genau, ich bräuchte doch noch ein Bändchen und so weiter, wäre es gegangen. Ich war da einfach zu faul und zu, dachte ich mir, ist jetzt zu kompliziert. Und ich habe die Regel gebrochen, weil ich fand, dass die junge Schauspielerin auch auf die Veranstaltung gehen sollte.
Dass die ein Band verdient hat.
Genau.
Eva, wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen. Die Fragen bekommt jeder. Und die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du in Hamburg ändern? Was stört dich in dieser Stadt? Auch jetzt auch von außen. Du kennst ja Hamburg schon, warst ja 39 Jahre hier. Was wünschst du dir für Hamburg als Wichtigstes?
Jetzt optisch würde ich jetzt nichts ändern. Lass uns mal wirklich ein Thema nehmen, was mich selber auch, wo ich auch dem begegnet bin durch Hannelore Leil, die hat eine Stiftung gegründet, Stiftung Kinderjahre. Mhm. Und ich war wirklich schockiert zu erfahren, dass es so viel Armut gibt in Hamburg, weil wir sind so ein ja. bisschen privilegiert offensichtlich, aber es gibt wirklich hier Familien mit Kindern, wo sie keine Winterstiefel haben oder keine Sachen, also jetzt für die Schule, keine Hefte, wo sie das nicht kaufen können. Und ich würde gerne gerade, dass man eben an der Basis anfängt und dass man eben Kindern eine gute Zukunft ermöglicht und sie fördert und dass sie nicht dazu verdammt sind, das gleiche Schicksal dann zu erleiden wie ihre Eltern, weil sie brauchen eine Ausbildung, sie müssen in die Welt raus und sie müssen gefördert werden. Ich würde mir wünschen, dass es in Hamburg weniger arme Kinder gibt.
Das ist ein sehr weiser, guter Herrscherinnenwunsch dann. Ja, sehr
ja, wenn schon. Wenn ich schon Herrscherin sein darf, dann möchte ich wenigstens was Sinnvolles.
Ich würde dich zur Königin akklamieren.
Dankeschön.
Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Gibt es so einen Ort oder gibt es so eine Situation?
Also Landungsbrücken ja. ist schon wirklich Hamburg. Oder was ich auch mit jedem Besuch mache, ist natürlich eine Hafenrundfahrt. Mhm. Und dann die Möwen. Und das ist wirklich so, das ist für mich wirklich Hamburg. Und dann gehe ich auch ein Fischbrötchen essen.
Das stimmt, ne? Genau.
Das
ja.
ist dann Hamburg, weil du vorhin gefragt hattest nach Franzbrötchen. Aber das ist für mich wirklich Hamburg. Und für mich ist wirklich Hamburg auch dieses Moin Moin, dass man das zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen kann. Egal.
Aber man sagt ja schon zweimal, also Moin Moin ist ja schon gesabbelt, sagt man. Also ja. immer so ein langgestrecktes Moin reicht
Moin.
Ja
nicht. Oh,
Moin.
Ja. Genau, genau. Ja.
Was würdest du gerne vielleicht mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
In Hamburg? Ich würde gerne einen Rundflug machen mit einem Heißluftballon.
Ah, gibt's ja immer mal wieder.
Ne? Ja, da könnte ich ein bisschen was sehen von oben, weil ich hatte auf meiner letzten Reise mit meinem Freund in Mexiko haben wir so eine wunderschöne Heißluftballontour gemacht. Und das ist einfach so toll, wenn man dann über die Landschaft schwebt und es ist so ruhig. Und das ist wirklich toll. Ich würde
macht dann ab und zu mal so pfft und dann genau.
Genau, ja. genau.
Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Angst vor Heißluftballon. Das war mir dann, also ich fliege auch nicht wahnsinnig gern, aber da in so einem kleinen Korb und dann...
Das Schöne ist, das ist weniger wie Fliegen, das ist eher wie Fahren.
Ja,
also heißt es wirklich
ja auch, ne?
So,
genau, es fährt ja auch. Genau.
Es fährt dich wirklich ganz langsam in die Luft und ich habe da, und das Interessante ist auch, wenn du in der Luft bist, du hast kein Verhältnis zum Boden. Also du kannst nicht, wenn ich im Haus runterschaue, kann ich sagen, das sind so und so viele Meter. In der Luft, in so einem Heißluftballon, kannst du den Höhe nicht mehr wirklich einschätzen und dadurch hast du auch weniger Angst.
Das ist dann hilfreich. Ja, vielen Dank, Eva. Ja, das Buch heißt ja Lampenfieber lieben lernen von dir, von Eva Habermann und Ida von Wegen. Es ist im Redline Verlag erschienen, hat knapp 260 Seiten und kostet 22 Euro und es gibt auch ein Hörbuch.
Ja. Genau.
Habt ihr selbst eingesprochen?
Haben wir selber eingesprochen und wir machen momentan auch Lesungen. Das macht immer besonders Spaß, weil wir die Lesungen so aufziehen, dass wir eben nicht aus dem Buch vorlesen, sondern dass wir ganz viel darüber erzählen, über alles, was uns eben auch besonders überrascht hat, dass man wirklich nachher Aha-Erlebnisse hat und sagt, boah, das ist sehr unglaublich, das wusste ich ja gar nicht.
Mhm. Ja, spannend. Was ist denn das nächste Projekt?
Mhm. Nächstes Jahr kommt ein Kinofilm raus, den ich mit Harpe Kerkeling gedreht habe.
Was ist denn das für ein Film?
Der heißt,
darfst du schon was sagen?
Der heißt Horst Schlemmer sucht das Glück.
Ach.
Und ich habe hier in Hamburg gedreht im August in Seevetal. Und das ist, Horst Schlemmer reist durch die Lande und versucht herauszufinden, was das Glück ist.
Und wer bist du dann da?
Ich bin
die Glücksfee.
Ich bin eine sehr reiche Schickimicki-Frau und er schaut sich dann eben um bei den Reichen und schön, ob die denn glücklicher sind als der Normaldurchschnittsbürger. Ob das so ist, das müsst ihr dann im Film erfahren. Aber mit Harpe Kerkeling zu drehen, war mir ein Fest und wirklich eine Ehre, weil ich, also spätestens seit Hurz, ich kann seine Clips wirklich tausendmal anschauen und ich muss mich totlachen. Und jetzt und dann noch die Möglichkeit zu haben, jetzt mit Horst Schlemmer zu drehen.
Ist er denn Harpe Kerkeling und Horst Schlemmer getrennte Person oder ist er auch auf er sozusagen dann Horst Schlemmer?
Nein, also es sind wirklich bei ihm komplett getrennte Personen. Ich war ganz überrascht, auch dass er, wenn er hinter der Kulisse sitzt, da ist er nicht Horst Schlemmer. Er ist wirklich ein ganz sanfter, angenehmer Mensch, also Horst Schlemmer ist ja eher so polterig und ein bisschen primitiv, aber das ist bei ihm ganz klar getrennt. Bei mir ist es so, wenn ich eine Rolle spiele, dass ich durchgehend an dem Tag so schon in der Stimmung bleibe, weil es für mich einfacher ist, als komplett da wieder neu reinzuspringen. Aber ich glaube, er kennt seine Rolle Horst Schlemmer auch so gut, dass er spielerisch zwischen Harpe und Horst Schlemmer dann wechseln kann. Ich hab einfach Lust, Sachen auszuprobieren. Ich bin ein großes Kind und mein Spielplatz ist riesig.
Auf die Ergebnisse und auf die Spiele auf diesem Spielplatz freuen wir uns. Also Horst Schlemmer, mit dir gucken wir auf alle Fälle an. Vielen Dank, Eva Habermann. Diesen Podcast, dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Mary Rose, mit Stefan Quildis, mit Mike Krüger und, die hört ihr bei uns in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, zum Thema Süchte gibt es auch einen aktuellen Podcast, nämlich Süchtig nach alles. Ob Substanzen wie Kokain und Ecstasy, Verhaltenssüchte wie Glücksspiel oder Shopping oder die natürlichste Droge der Welt, die Liebe. In Süchtig nach alles begibt sich der Reporter Hubertus Koch auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Denn sind wir nicht auch gesellschaftlich abhängig vom Auto, von Alkohol oder dem Smartphone? Und gemeinsam mit seinen Gästen sucht Hubertus Koch die Grenzbereiche zwischen Gewohnheit und Laster und versucht dann die Frage zu klären, wann Lifestyle aufhört und wann die Sucht anfängt. Süchtig nach alles in der ARD-Audiothek.